Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wenn das ein Text-Adventure wäre, dann müsstet ihr jetzt entscheiden, ob ihr in Osten, Westen, Norden oder Süden lauft. Aber zum Glück ist das kein Text-Adventure, sondern das Digitalmagazin auf Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Ihr hört die Sendung von der Woche 19 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler. Heute wird es politisch. Es geht um Überwachung, um Datenschutz und um den technischen Fortschritt, wo in diesem Zusammenhang vermutlich nicht allen gefällt. Wir reden über den SwissPass, auch die Gesetzesvorlage zu der Telefon- und Internetüberwachung und zum Geheimdienstgesetz. Sollte ein Thema werden in dieser Sendung. Da im Studio ist ein Jungpolitiker, der Felix Huber von den Grünen-Liberalen. Er hat offensichtlich einen Hang zu digitalen Technologien und da drängt sich die Frage auf. Felix Huber, bist du ein Nerd?
Ja, Sali Matthias, herzlich willkommen. Danke fürs Zuhören. Merci für die Einladung.
Das war jetzt Politikersprech, oder?
Ja, ich kann mal anfangen. Also, ja, definitiv, ich bin ein Nerd, kann man sagen. Also ich habe zu Hause eine riesige Gamestation auf, habe eine Wasserkühlung im Rack drin. Bin auch mit den Kollegen, nicht Text Adventure, sondern wir haben tatsächlich Tabletop, wo wir zusammen spielen.
No back to the Routiger.
Diverse Spiele, die ich mache. Ich bin auch sonst sehr technisch interessiert, was alles läuft. Und also ich würde mich schon als Nerd bezeichnen.
Mit einer untypischen Eigenschaft, weil uns Nerds unterstellt man ja, dass wir eigentlich apolitische Leute sind, die sich so ein bisschen für das interessiert, was auf dem Bildschirm passiert, aber das aussen in der richtigen Welt geht da so ein bisschen an uns vorbei. Warum bist du da anders?
Ja, das könnte sagen, dass es mir lange auch so gegangen ist, bis dann mal die ganze Amokläufe stattgefunden hat, auch in Erfurt oder in Norwegen. Und dann hat das Parlament in Schnellschussmanier beschlossen, dass man ja die Killerspiele muss verbieten muss. Mhm. Und das hat mir recht den Nucki rausgehauen. Und ich habe gedacht, mein Gott, irgendwie zwei Drittel von allen Amokläufer tun Killerspiele irgendwann mal spielen, aber 100% von denen essen Brot. Also verbieten doch lieber das Brot. Das hat viel mehr Effektivität. Und das hat mich eigentlich mitunter dann der letzte Tropfen zum Fass gebracht, wo mich dann zur Politik gebracht hat.
Du hast für den Kantonsrat kandidiert, bist dann auch gewählt worden?
Nein, ich bin nicht gewählt worden. Aber es ist ein bisschen vermessen, vom Platz 12 dann aufs Eis führen springen. Aber es war ein solides Ergebnis und ich bin zufrieden. Und, hinter mir war ein Gemeinderat auch gewesen, und immerhin ich konnte meinen Platz halten von dem her. Also der Gemeinderat war bisher gewählt gewesen, also von dem her ein solides Ergebnis.
Aber jetzt im Nationalrat, bei den Wahlen dann im Herbst startest du durch?
Ich bin ja schon 2011 zur Wahl gestanden für den Nationalrat und bin auch nach dem Fabio Molino der zweitstärkste Jungpolitiker im Kanton Zürich, also am zweitmeisten Stimmen geholt. Das Mal werden wir wieder starke Listen machen, mit dem Hauptziel natürlich den grünliberalen Sitz von Thomas Meyer zu verteidigen. Mhm.
Du studierst Wirtschaftsinformatik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem schönen Kürzel ZHAW. Du verstehst etwas von Internet, von was in diesen Computern passiert. Ich behaupte jetzt ein bisschen pauschal, da bist du unter den Politikern die Ausnahme.
Ja, es gibt einzelne wenige Leute, die es wirklich auch verstehen oder die interessiert daran sind.
Aber andere brauchen ihre Sekretärin, die ihnen Mails ausdruckt. Du weißt, auf welche Politiker das ich anspiele.
Ja, es gibt andere, wo wirklich noch in der digitalen Ära angekommen sind. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer, wenn die Leute dann auch Entscheidungen treffen oder grundlegende Sachen bestimmen oder machen, wo sie eigentlich sehr wenig davon verstehen. Mhm.
Das ist ja dann das Problem. Als Politiker muss man sich auch mit Sachen beschäftigen, wo man nichts davon versteht oder wo einem nicht so nahe liegen. Und dann sollte man trotzdem irgendeine sachlich richtige Einschätzung vornehmen. Mhm.
Und da kommt das grosse Problem von der Lobbyisterie, weil Einerseits sind sie lange beraten oder lobbyiert worden von bestehenden Leuten, wie zum Beispiel von der Economy Suisse oder so, haben sie lange gute Argumente gebracht, die ihre Meinung auch entsprochen haben. Und wenn dann die mit einem neuen Thema, wo sie selber fremd sind, dann nochmal mit einem guten oder sich gut anlösenden Argument kommt, dann denkt sie, mal passt schon, nehmen wir doch.
Und dann ist sich es eben, passiert.
Ja, genau.
Hast du dann in deiner Partei Kollegen, die wissen, da ist einer, ein Junge, der von dieser Sache Internet und so etwas versteht? Kommen denn die zu dir und wollen wissen, wie du das siehst, Expertisen abholen?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig im Moment. Es ist auch so, dass wir als Kleinpartei auch mit Fraktionsstärke sehr, sehr viel zu tun haben und wahrscheinlich nicht so viel, wir haben keine einzige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Generalsekretariat, dass da ein Holen ist von Expertise, das ist halt nicht zu erwarten, sondern man muss sie auch bringen und da sind wir dran. Aber es ist, fällt mitunter schwer und ob die Expertise auch so anerkannt ist, ist das andere.
Warum bist du dann in die grün-liberale Partei eingetreten und nicht zum Beispiel, ich spekuliere jetzt, in die Piratenpartei?
Also es ist eine sehr politische Sendung für digital, aber es ist okay.
Entschuldigung, es tut mir leid.
Ja, nein, ich bin, muss dir gar nicht leid, ich rede gerne darüber. Also, vielleicht gibt es ein paar Leute, die uns dann mehr wählen. es ist so... Ich bin zu Grünliberalen gegangen, weil mir die Natur immer sehr wichtig war. Auch die ganze Nachhaltigkeit, nicht nur ökologisch, also das heisst wirtschaftlich, sondern auch ökonomisch. Umgekehrt, ökologisch für die Natur, also auch ökonomisch für die Wirtschaft, ist mir sehr wichtig gewesen. Und um ein bisschen salopp zu sagen, die Grünen sind immer ein bisschen zu links gewesen.
Mhm. Sind dann jetzt.
Und die EVP zu verkorkst.
Ja, das verstehe ich. Also ich habe gesagt, ich bleibe neutral. Ich probiere das durchzuheben und sonst muss mich. Hätte ich dir eine Geisel geben sollen, die kannst klopfen, damit dass ich da wirklich den unabhängigen Moderator gebe. Aber jetzt trotzdem noch, was jetzt die grünen Liberalen angeht, was das Liberale in der Wirtschaftspolitik, das haben wir jetzt eigentlich gesehen, das funktioniert nicht. Wenn man die Wirtschaftsleute einfach machen lässt, dann kommt es nicht gut raus. Es braucht Kontrolle, es braucht einfach den unzügelten Wirtschaftsliberalismus, der verhebt auch nicht.
Ja gut, man muss sagen, ob die Grünliberalen so für die Unzügelte sind, das glaube ich ja nicht. Also gerade wenn man auch unsere Initiative, die leider abgelehnt wurde, anschaut, zeigt es eigentlich recht gut, dass wir probieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, indem man sich die Wirtschaft frei entwickeln kann.
Du meinst die Energiesteuer, wo ja dann leider...
Die Energie statt Mehrwertsteuerinitiative.
Genau, wo dann leider nicht sehr viele Stimmen bekommen hat. 8% oder wie viel?
Genau, 8%. Ist ja hauptsächlich daran gelegen, dass es wahrscheinlich ein zusätzliches Manöver betrachtet worden ist, dass man die Mehrwertsteuer abschafft, aber an und für sich für den Lenkungseffekt, für das konsumabhängige Lenken, oder? Dafür haben sich eigentlich sehr viel dafür ausgesprochen.
Ist eine mutige Sache gewesen und der Mut ist leider nicht belohnt worden, das kann man so sagen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, der Swisspass. Der soll ja im Sommer das GEA und das Halbtags-Abo ablösen und auf Twitter hast du dich dann sehr skeptisch darüber geäussert und darum habe ich dann wollen wissen, warum? Das klingt doch gut, einfacher ein Abo, das du kannst für alles brauchen, wo du kannst Velo mieten, wo du kannst dein Skibillett draufladen, wo du kannst ein Auto, ein Mobility-Auto mieten, das ist Fortschritt, wie wir ihn doch eigentlich gerne hätten, der uns das Leben leichter macht.
Ja, also auf den ersten Moment klingt das ja gar nicht so schlecht. Ich bin auch nicht wirklich der Meinung, dass das an und für sich etwas Schlechtes ist. Es ist so, dass es eine Art Technologie verwendet wird, wo das sehr unpräzise die Informationen über den Karteninhaber preisgibt. Dass es wahrscheinlich dass es technische Lösungen gibt, die geeigneter wären. Und dass die ganze Verknüpfung von mehreren Diensten miteinander und auch zusammen mit einem Primärschlüssel halt zur Folge hat, dass es viel attraktiver wird, auch das Ganze zu missbrauchen und auch so mit Leuten zu überwachen. Weil wer weiß, wann, wo, mit wem und wie lange, wohin du gefahren bist, zu welchem Zeitpunkt, das sind doch recht heikle Informationen, die ich eigentlich nicht will, dass es irgendjemand kann erfahren, oder?
Der SBB und der Verband für den öffentlichen Verkehr die sagen aber, nein, die Anonymität ist gewährleistet. Da ist nur eine Nummer drauf, wo man jetzt nicht ohne weiteres einfach an Namen ankommt. Da siehst du ein paar Zahlen, aber nicht, dass jetzt der Huber da unterwegs ist.
Ja, das war genau der Versuch, der da stattgefunden hat, dass man sagt, man ist ja gesagt worden, der Typ ist ja so unglaublich blöd. Mhm. Man hat ja gesagt, dass, der ist dumm, der kann ja gar nicht so viel und da ist nur die Nummer. Das Problem fängt dort an, wenn man sich vorstellt, dass das wie so ein Lautsprecher für die Jackentaschen ist, oder? Wo die ganze Zeit lautstark deine private Telefonnummer rausbrüllt. Und ob man so mit so einem Gerät, wo einem die Nummer die ganze Zeit 076 haha und so weiter und so fort rausbrüllt, dann so durch die Stadt durchlaufen willst, das wage ich zu bezweifeln. Und das ist eben genau der Punkt, oder? Und das macht die Kartenchip. Dann der weitere Schritt wäre, nachdem man die Nummer irgendwo ausgelesen hat, sagt, dass man manipulierte Skischranken an der Migros den RFID-Leser oder im Manor, wenn man dort durchläuft, das sind dann immer die Dinge, die sonst piepsen. Aber die kann man auch manipulieren und abgreifen. Im Verbund mit einem Tweet, den man absetzt zum gleichen Zeit, zum Facebook-Post, den man macht, oder auch in Verbindung mit der Kreditkarte oder mit der EC-Karte, die man vorher gekauft hat, lässt sich relativ schnell zweifelsfrei erkennen, wer das ist.
Du sagst also, man findet es nicht direkt raus, der Chip brüllt nicht den Namen raus, aber in Kombination mit halt diesen vielen anderen Datenspuren, die wir auch noch generieren, wird es dann eben doch zu viel Information. Wie könnte man denn das absichern? Könnte man das absichern oder müsste man einfach bei dieser Plastikkarte bleiben, wo man nur sieht, was drauf steht, wenn man sie aus dem Portemonnaie führen nimmt und dem Kondukteur unter die Nase hebt?
Ja, dass man es dem Kondukteur zeigt, das wäre eine technische Variante. Und zwar, dass sich der Kartenleser oder das Gerät, das es auslesen will, gegenüber der Karte identifiziert. Mhm. Das heisst, dass quasi das Gleiche, das Kontrollgerät das Gleiche macht wie ein Kontrolleur heute. Heute kommt er mit dem Hut und sagt, ah, voilà, grüezi wohl, Billigkontrolle. Und genau. Dann nimmt man es
führen und dann sehe ich, dass das nicht ein abgerissener Hippie ist, der jetzt irgendwie mich anpumpen will.
Oder ein allgatter Banker, oder?
Genau. Ja. Sondern ich sehe wirklich, der hat ein SBB-Uniförmli an und dem traue ich jetzt mal und hebe die Karten an.
Genau. Der FÖV hat sich dagegen entschieden, aus Bequemlichkeit meiner Meinung nach.
Aber technisch wäre es möglich?
Ja.
Wie würde das funktionieren?
Also es ist so, dass auf den RFID-Chips, es gibt zwei auf der Swisspass drauf, einer ist Short Range, der auf wenige 3-5 cm funktioniert und einer, der auf 2-3 Meter funktioniert, der ist eben der für am Skipass durch. Und es ist so, dass dort drauf ein Java for RFID drauf läuft und man könnte es eigentlich einstellen, dass halt sich mit einem Zertifikat ausweisen muss, ja, ich bin berechtigt, um dich zu lesen, beziehungsweise dann Verschlüsselung stattfindet. Es wäre halt eine asymmetrische Verschlüsselungstechnologie.
Was wäre der Grund, dass man das nicht so machen will? Ist das teurer, ist es aufwendiger, ist es fehleranfälliger?
Ja, der Hauptgrund sind die Kosten mal wieder. Also es gibt, glaube ich, kein Thema, das um die Kosten rundherum geht und die Abhängigkeit, die daraus entsteht. Wahrscheinlich kostet es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr. Es geht ein bisschen um Zugriffszeit, wie lange es geht zum Auslesen. Und es geht darum, dass die SBB und der FÖV, also vor allem der FÖV,
abhängig... Das ist der Verband öffentlicher Verkehr.
Genau, dass der abhängig wäre vom Kartenhersteller. Mhm. Wobei man müsste sagen, Smart, zum Beispiel der Automobilhersteller, oder, der schafft es auch komplett ohne Lager Autos zusammenzustellen, weil sie einfach mit Lieferanten solche Verträge aufgesetzt haben, dass das auch wirklich klappt. Warum so eine grosse Institution wie der FÖV oder die SBB das nicht anbringen sollte, verstehe ich nicht.
Ich habe den Verdacht, dass du auch die Angst hast, dass mit diesen Daten dann bei denen, die sie können auslesen, bei der SBB, die sie dürfen auslesen, dass dann die auch noch andere Sachen wollen damit machen. Werbung zum Beispiel oder vielleicht grosse Statistiken, Big Data ist ja... Big Data ist einfach, man sammelt gerne mal, weil irgendwann fällt dem jemandem schon ein, was man damit machen kann.
Big Data geht sogar noch ein bisschen weiter. Also Big Data ist tatsächlich auch der Analysefaktor drin. Die Sache ist die, dass man mit den grossen Daten, den Unmengen von Daten, so einen Heuhaufen anmacht, dass man es irgendwie schafft, alles herauszusiebeln und die Informationen hat, die man will. Das Perfide an Big Data ist, dass du zum Teil gar nicht die Frage weißt, die du stellst, bevor sie dir rausspuckt. Mhm. Und wenn man sich das auch vorstellt, wenn man weiss, ja, das ist ein Jugendlicher, wo da zwischen 25 und 35, wo die Zugstrecke fährt, das sind eigentlich wertvolle Daten gerade für Werbung, weil ein Plakat verkauft man und wie teuer kann man das heuschen, weil man weiss, dass die Zielgruppe von diesen Personen zu dieser Zeit statistisch am ehesten darauf verfährt und so weiter und so fort. Und mein Einwand dort drin ist einfach so, okay, SBB, wenn ihr das machen wollt, oder FÜV, wenn ihr das machen wollt, dann tönt doch das Geld, das ihr damit verdient, mir wieder retour erstattet, indem wir das Billett günstiger machen. Mhm. Oder für die, die das nicht wollen, die sagen, nein, ich möchte nicht getrackt werden oder was auch immer, dass man dann das sein lässt. Und das andere ist, was auch noch so ist, wo noch fehlt, ist die Geschichte vom Opting-in und Opting-out. Das heisst, dass man sich aktiv sagen müsste, ich will, dass meine Daten an die Werbung weitergeleitet wird, um zu analysieren. Mhm. Das wäre Opting-in. Und Opting-out, das, was sie halt anstreben, oder?
Man müsste sich wehren, wenn
genau,
es nicht will.
Genau, man muss Widerspruch einlegen. Und das ist eigentlich noch so eine Massnahme, wo ich vielleicht bei einem Startup vielleicht verstehe, weil es einfach praktikabel ist, aber in so einer Grösse, naja.
Janine Pilouf, wo der SBB, die steht Leiterin Personenverkehr, die hat in einem Interview gesagt, bei der Aargauer Zeitung, sie werden keine Daten verkaufen und keine personalisierte Werbung machen. Glaubst du das jetzt dieser Frau Pilouf einfach nicht?
Ja, sie haben auch gesagt, dass sie die Kundendaten, also die Reisedaten, nicht analysieren und so weiter. Wenn man aber die AGB-Liste oder beziehungsweise der kleine Faltflyer, was dazu ist, die AGB habe ich noch nicht Einsicht, ich bin ja kein Jurist, ich kann das nicht ganz so genau sagen, steht dort drin eben genau ein anderer Punkt, dass sie eben für Marketingzwecke ausgewertet werden und dass man dagegen Einspruch erheben kann.
Ach, tatsächlich. Sinnvoll wäre aber, wenn sie zum Beispiel eine Auswertung könnten machen, dann nach Personenströmen. Jetzt gibt es ab und zu die Passagiererhebungen, die ja nur sehr stichprobenhaft sind. Und wenn man dann da besser wüsste, wer oder nicht wer, aber wo die Personenströme zu welchen Zeitpunkten durch würden gehen, das wäre eigentlich sinnvoll. Hättest du dann auch gegen so etwas Einwände?
Wie gesagt, das ist immer eine Frage der Methode. Und in der Methode, wenn man ein bisschen vergleicht, wie der ZVV im Kanton Zürich das macht, die haben Infrarotschranken über den Bus-Ein- und Ausgang, die anhand des Impuls, der durchläuft, zählen können. Sie können sogar richtig sagen, wie viel ein und wie viel raus. Bei der SBB stellt sich da ein bisschen eine Herausforderung dar, weil es halt mehrere Leute sich durch den Eingang durchpressen können, anstatt nur eine Person. Aber an und für sich könnten sie sich auch bessere, sichere Erhebungsdaten machen und auflesen. Aber ja, sie müssen zählen. Es ist auch zu uns allem Gunsten, dass sie das Angebot ausbauen können. Das ist nicht primär etwas Schlechtes. Ich sage nur, das müssen wir irgendwann wieder rückvergüten und uns gut kommen lassen.
Mhm. Man sieht, generell herrscht da mit diesen Kundendaten so ein bisschen manchmal ein
Bazar,
vielleicht auch einfach einen gedankenlosen Umgang. Mir ist da noch ein anderes Beispiel eingefallen. Das ist ja das Pichicletta-Stichwort. Das ist von der Post oder von der Postfinanz. Die haben ja die grandiose Idee gehabt, so ein Schnäppli-Portal aufzubauen, wo man als Kunde, wenn man bei Postfinanz ein Konto hat, anhand von seinen Transaktionen sieht man, was man gekauft hat, was man unternommen, vielleicht was man gezahlt hat und würde dann Rabatt bekommen. Anhand anonym, sagen sie. Sie haben das System sich ausgedacht, wo sie das anonym machen können. Aber dort hat man schon ein bisschen das Gefühl, da ist das Gefühl für Sensibilität oder gerade für die Finanzdaten, dass man die so rausgibt, das fehlt schon ein bisschen, oder?
Ja, also das ist Finanzdaten ausgegeben sind, aber das Kundenverhalten definitiv, oder was ist gekauft oder was auch nicht. Ich kenne den Fall nicht persönlich, also ich habe mich nicht mit dem auseinandergesetzt.
August 2014 ist das durch die Presse durch.
Genau, aber es ist auch recht schnell wieder beerdigt worden nach dem ganzen Aufschrei, der passiert ist. Korrekt?
Ich bin nicht sicher, ob es tot ist oder ob es nur auf Eis liegt.
Ja, es ist auch, also ich mag mich noch erinnern, dass die Post noch einseitig die AGBs geändert hat, ohne die Leute. Und wenn einfach die Leute Postfinanz weiter genutzt hätten, hätten sie das stillschweigend anerkannt. Also auch wieder so ein Rollover-Vertrag. Es ist Sorglosigkeit da, auch die Affinität, was man alles damit machen kann, die ist noch nicht ganz angekommen. Die in den Köpfen herrscht noch ein Bild von Daten und von Dingen, die noch aus dem letzten Jahrhundert anmutet. Aber wenn man sieht, wie alt das Internet ist und wie schnell sich das alles entwickelt hat, muss man das auch ein bisschen weiterdenken. Wo stehen wir heute mit der technischen Entwicklung? Wie schnell, wie billig ist Speicher geworden? Wie billig sind Prozessorleistungen geworden? Je mehr Daten sind, desto günstiger können wir sie auswerten. Und das gehört genau dort rein.
Sind wir da als Kunden, als Nutzer von so Dienstleistungen aber nicht ein bisschen selber geschuld, indem wir uns vielleicht tatsächlich mit so einem Rabatt dann locken lassen? Also Cumulus-Karten und wie heisst die andere? Supercard.
Supercard.
Die sind ja beste Beispiel dafür. Ich glaube, Verweigerer, ich gehöre dort zu den Verweigerern, aber die sind wahrscheinlich heute die absolute Ausnahme, obwohl man da, glaube ich, dann wirklich extrem gläsern ist als Konsument.
Durchaus, das sind ich auch als Analyse. Es gibt da ein gutes Beispiel eigentlich vom Walmart aus den USA, wo eine junge Dame vom Walmart plötzlich Katalogsachen bekommen hat für Babyutensilien, für das Himmelbett und hat der Vater mal angerufen und gesagt, ja geht es euch noch, mein 14-jähriger Mädchen da will verderben und falsche Ideen bringen. Und da hat sich der Filialleiter entschuldigt, also der hat mir leider, verstehe ich auch nicht, warum das geschickt worden ist, oder? Und ja, es ist dann ein paar Wochen später, hat der Filialleiter nochmal anrufen und sich nochmal entschuldigen, oder? Ob das jetzt wieder gut sei, gegen ein paar Bons geschickt, sei alles gut. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt sei es an ihm, Entschuldigung zu sagen, weil die Tochter sei anscheinend wirklich schwanger gewesen. Und das sieht man, was man alles aus diesen Daten herauslesen kann, oder?
Das ist interessant. Und jetzt machen wir einen harten Schnitt und wir haben ja noch... Also ganz, wir wechseln das Thema nicht völlig. Wir könnten mit dir auch über Skifahren und Snowboarden reden, habe ich vorher herausgefunden. Das machen wir jetzt nicht, weil dort habe ich nicht so viel zu sagen. Aber wir haben noch ein anderes Thema, nämlich das läuft unter dem Stichwort BÜPF. Geht auch um Datenschutz, aber die Richtung, woher da die Bedrohung kommt, ist ein bisschen andere. Das ist nämlich die Revision. BÜPF steht für Revision vom Bundesgesetz betreffend Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Warum bist du da dagegen? Oder was ändert sich und was stört sich an den Änderungen?
Ich bin froh, dass du es ausgedeutscht hast, weil ich verhaspel mich immer mit dem betreffend irgendwie was. Es ist ein sehr komplizierter Name. Und BÜPF tönt sehr herzig auf den ersten Augenblick. Also das haben wir schon diverse gesagt, das tönt ja noch schon mal süß.
Niedlich, ja.
Ja, ja. Das kann ja nicht so schlimm sein.
Das ist Politmarketing, oder?
Ja, wer weiß, wer das erfunden hat. Also, das war Genie gewesen, das könnte man auch brauchen. Wenn man die Energiestadt Mehrwertsteuer ein bisschen niedlich aufgesetzt hätte, hätte man es auch gewonnen. Also, nein, aufs Thema zurückzukommen, merkt, ich fühle mich sehr wohl da. Also von dem her,
das können wir auch ändern.
ja, also was mich stört am BÜPF ist, dass einerseits wäre die Vorratsdatenspeicherung, die in Europa rückwirkend von 2006 für ungültig erklärt worden sind. Vorratsdatenspeicherung heisst, Telefonanbieter werden verpflichtet, zu tracken und zu speichern, wer wie lange wo mit wem telefoniert hat.
Eben, aber es ist bei uns eigentlich gang und gäbe. Ein halbes Jahr haben wir uns daran gewöhnt.
Ja, das ist im Moment so. Das hat sich auch halb Europa eigentlich daran gewöhnt, bis auf Deutschland und Österreich. Und die haben dann auch eine Klage gemacht, bis zum Europäischen Gerichtshof, der dann auch gesagt hat, Jungs, das ist mit dem Menschenrecht nicht vereinbar. Ich will einfach jedes Mal präventiv überwachen. Es könnte ja etwas passieren. Aber ich lebe nicht in einem Rechtsstaat, wo einfach jeder geht mal das Telefon anzapfen lassen, nur um sicherstellen, dass es könnte ja etwas passieren. Ich habe vorher gerade das Bild noch vom Schad gebracht, weil wir haben da einen Karikaturist.
Genau, der Rudi Wittmer ist gerade vis-à-vis vom Studio und darum bist du dort drauf gekommen.
Genau, also, und der Schad hat das mal gut gezeichnet. Er hat mal so ein Rotkäppchen gezeichnet, wo vor einem abgeholzten Wald steht. Du siehst nur noch Baumstümpfe und unten dran steht so, ja, wir haben den Wald abgehackt, damit du, also haben wir gemacht, damit du sicher durch den Wald kommst, oder? Und so geht es auch mit unserer Freiheit. Sie wollen unsere Freiheit, unser Verhalten so wie kontrollieren, dass du halt geschützt bist, oder?
Die Freiheit geht durch den Schutz von der Freiheit verloren am Schluss, könnte man überspitzt sagen. Aber ich muss jetzt trotzdem da ein bisschen Gegenposition einnehmen und sagen, das ist alles nur halb so schlimm. Es werden ja nicht Gespräche selber, die E-Mails selber gesammelt, sondern nur die Metadaten. Also du hast mir angerufen und was ist daran so tragisch? Ich meine, viele Leute wissen ja eh, wir haben jetzt die Sendung gemacht zusammen, also haben wir vielleicht auch mal telefoniert oder Mailverkehr gehabt. Who cares?
Who cares? Mich tatsächlich.
Warum?
Also es gibt zwei Beispiele dazu. Der eine ist der, wenn du mit deiner Freundin telefonierst, oder sagen wir so, du kriegst einen Anruf von deiner Krankenkasse oder von deinem Arzt, du 5 Minuten später der Freundin anrufst und nochmal 10 Minuten später rufst du die Suizid-Hotline an, weißt wahrscheinlich ziemlich genau, was du hast. Und Metadaten sind auch nicht so ungefährlich oder leer ohne Inhalt, wie man es mag vermuten, weil die USA und die NSA, die haben zugegeben, US-General hat zugegeben, dass sie nur aufgrund von diesen Verbindungsdaten, die sie da tracken, Drohnenschläge tun. Sie drücken auf den Knopf, dann fängt der Drohnen an zu fliegen und geht irgendwo im Irak, Iran oben runter und tötet die Leute. Also nur aufgrund von der Verbindungsdaten.
Wenn man sich mal ein bisschen dumm verwählt hat, hat man Pech gehabt.
Ja, möglicherweise. Es gibt noch und nöcher Beispiele, auch wie die Krankenkasse nur aufgrund von drei von diesen Daten eine Person aus einem riesen Datenpool einwandfrei könnt identifizieren. Und da nützt ihr alle Anonymisierungslogarithmen und Tabellen und was auch immer nicht, wenn du einfach technisch so leicht kannst, die Leute entschlüsseln und weißt, wer es ist.
Auf der anderen Seite ist das Argument dann immer, wir müssen etwas machen. Wir leben in einer Welt, wo es böse Menschen gibt. Es gibt Terroristen, es gibt Islamisten, es gibt was für Fundis auch immer. Und da haben wir ein wirksames Instrument, wo man nachher, wenn etwas passiert ist, könnte herausfinden, wenigstens aufklären. Verhindern ist vielleicht schwierig, aber nachher hinter Männer zum Beispiel aufstöbern.
Also ich habe auch 5 Jahre lang Chemie studiert und dort drinnen sind auch sehr viele Statistikvorlesungen gewesen und dort geht es oft um die Signifikanz von solchen Massnahmen oder Ergebnissen. Und der Punkt ist eine Idee, bei dieser ganzen Vorratsdatenspeicherung gibt es laut Max-Planck-Institut nicht einen einzigen Fall, wo das etwas gebracht hat. Frankreich hat eines der härtesten Vorratsdatenspeicherung und überhaupt Überwachungsgesetze. Überhaupt. Die kümmern sich nicht um den Europäischen Gerichtshof, die machen einfach weiter. Gleich mit England und Deutschland, die es auch schon wieder einführen. Und der Punkt ist der, dass sie einfach... Ich habe den Vater verloren. Kannst
du findest einfach, es nützt... Also Statistisch gesehen sieht man, dass es nützt, weil sonst müsste man das zu Frankreich können anweisen können.
Das Bundesministerium in Deutschland hat sogar eigene Zahlen zu publiziert und hat gesagt, dass sie durch die Vorratsdatenspeicherung eine höhere Aufklärungsrate von 0,006% haben. Mhm. Und dafür eine riesige Überwachungsstaat, wo jeder vorbehaltslos, ohne Grund auf Verdacht geht, überwachen und tracken. Ich weiss nicht, wie ich in so einem Staat sein will, wo das so umgeht mit den Leuten. Ich habe nicht große Wahl im Moment, aber ich als Politiker kann jetzt dastehen und kann mich dagegen engagieren. Wir werden auch ein Referendum machen dagegen. Also die ganzen Datenschutzkreise, sind die Grünen dabei, sind die USO dabei. Wir junge Grünliberalen werden mitmachen. Auch die Jungfreisinnigen oder SVP, bin mir nicht mehr so sicher, ob sie langsam auf Spur wieder gebracht worden sind. Ich weiss es nicht, aber an und für sich haben wir uns alle mal dagegen ausgesprochen, dass wir das nicht wollen. Vielleicht ist das auch das Thema zwischen Jung und Alt. Vielleicht kommt da der erste Generationenkonflikt. Wir, die mit der digitalen Technik, mit dem Internet so aufwachsen und das eigentlich als Digital Natives aufsaugen.
Vielleicht, auf der anderen Seite, haben wir ja tatsächlich in diesem Staat auch mal einen Fischerskandal gehabt, den man ja auch vielleicht noch nicht vergessen hat. Ich finde, das sind gute Argumente. Warum ziehen denn die nicht? Ist es vielleicht bei den Politikern doch, dass die finden, ich sage jetzt gescheiter, ein bisschen Überwachung tut im Ernstfall oder wahrscheinlich niemandem so richtig weh, oder wenn es ihm weh tut, dann merkt es vielleicht nicht, weil Missbrauch sehr schwierig überhaupt festzustellen ist. Umgekehrt, wenn etwas passiert, dann schreien nachher alle. Mhm. Ist das die Save Your Ass Policy, die da greift?
Ja, es gibt sogar wissenschaftliche Studien dazu und es gibt auch, das ist mal im Echo gekommen, im Wirtschaftsmagazin vom SRF. Ich mache jetzt da gerade Werbung.
Was immer das mag sein, das SRF.
Ja. Die haben auch tatsächlich einen Professor, der Verhaltensökonomie studiert hat, und der hat gesagt, in Zeiten unsicherer geopolitischer Lage tendieren Politiker dazu, mehr Überwachung zu fordern. Und einerseits, vor allem in Wahljahren, ist das extremer, weil durch Überwachung man einen höheren Wähleranteil bekommt.
Eben, am Schluss hat man einfach das als Wähler, das, was man die Regierung, die man verdient hat.
Ja, darum wäre es eigentlich ein Appell, gerade an uns alle Nerds, den Tabletop-Sonntag einmal ausfallen lassen, beziehungsweise zusammen, bevor man geht, die ersten Dungeons lauten, dass man kurz Wahlbüro kurz vorbeigeht, das Kuvert reinrührt und nachher kann man schön zusammen noch eine Runde spielen.
Jetzt sind wir kurz schon davor, die Sendung zu überziehen. Zwei Themen haben wir noch, die müssen wir jetzt ganz kurz ich als Politiker musst du das können. Ein 15-Sekunden-Statement, das in der Tagesschau kann gesendet werden kann. Zuerst zum Bundestrojaner.
Ich finde den Bundestrojaner blöd. Es ist eine unglaubliche Geldverschwendung, rein an Manpower, Energiepower, die da reingesteckt wird, auch Geld, wo einfach nichts bringt, weil es eigentlich schon die richtigen Massnahmen zur Überwachung gibt, sei das eine Beschattung oder einfach Überwachung von der Person. Der ehemalige NDG-Chef hat einmal gesagt, du kannst alles überwachen, was du willst in der Schweiz. Aber das, was bleibt, ist die reale Kombination zwischen Angebot und Nachfrage. Einer sucht einen Bombenbastler, der muss mit dem zusammenkommen, der muss die Materialien Ding holen. Rein im Netz machst du keinen Anschlag, du musst tatsächlich physisch auch noch aufstehen und etwas machen. Und dort kann die Polizei etwas machen.
Das ist jetzt mehr wieder 15 Sekunden.
Es tut mir leid, das ist ein Thema, damit hätte man ganz Abend können füllen.
Das stimmt, ich weiss, ich habe mir vielleicht auch ein bisschen das ambitionierte Ziel gesetzt für diese Sendung, weil das zweite 15-Sekunden-Thema wäre ja noch das Nachrichtendienstgesetz NDG mit der Kabelaufklärung.
Oje, das ist so schlimm, weil ich kann das Püppchen ganz erklären. Das Püppchen ist ja auch noch mit Staatsorganen drin und dem Insi-Catcher. Das NDG
IMSI-Catcher
ist eine Nadelantenne, die sich ausgibt als Nadelantenne und nachher kannst du tracken, wer alles in einer Personengruppe unterwegs ist.
Kann man heute auch gut selber bauen, wenn man ein bisschen löten kann und so.
Ja, oder ein Android. Ja, auf jeden Fall, das ist ein recht heikles Ding, aber sie wollen sich nur zur Personengruppe. Egal. NDG. NDG baut auf dem BÜPF auf und hat eben zusätzlich dazu eben genau die Kabelaufklärung. Und die Kabelaufklärung bedeutet, dass man an der Landesgrenze quasi das Glasfaser, wo rausgeht, aufschneidet, den Litzen abnimmt und dann schaut, was alles dort durchgeht und einfach tracken kann. Das Problem ist da vor allem, dass quasi alle Services irgendwann einmal auf einen ausländischen Server wandert, um dann wieder zurück in die Schweiz zu kommen für irgendwelche Dinge und quasi kann so die ganze Schweizer Bevölkerung ausspionieren. Das ist totale Überwachung. Das Problem ist auch da, es ist vorbehaltslos und sie müssen sich nicht mal rechtfertigen, sie können es einfach nur machen.
Die Arena überzieht ja mich auch ein bisschen, darum habe ich jetzt gefunden, darf ich auch mal. In einer Woche geht es dann um Strassenfotografie. Der Kevin Rechsteiner redet mit dem Thomas Leuthardt und in dieser Sendung sind dann wahrscheinlich auch die sozialen Medien ein Thema. Dort ist er, der Thomas Leuthardt, nämlich recht aktiv. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live stellen dir wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Ich sage an Felix Huber, merci, dass er da war. Den Zuhörer, also euch und Zuhörerinnen, merci für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.